habe mir für heute Morgen folgende Überschrift meiner Predigt gegeben: Ist bei Gott nichts unmöglich? Ist bei Gott nichts unmöglich? Und dachte, bevor ich jetzt anfange mit Predigen, sehe ich ja hier zwei australische Damen, Kängurus. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Könnt ihr ganz spontan mal nach vorne kommen und einfach ein, zwei Sachen erzählen, wo ihr ganz krass Gottes Eingreifen erlebt habt? Also alle, die es nicht wussten, die zwei waren in Australien, haben sich zurüsten lassen auf einer Jüngerschaftsschule von Jugend mit einer Mission und hatten dann Missionseinsätze in Thailand, verschiedenen Orten gemacht. Und da war es sicher ziemlich spannend.
Das ist jetzt ganz schön schwer, eine Sache rauszupicken. Okay, eine Sache, die war nach, also wir haben in Thailand ganz viele verschiedene Sachen gemacht und als wir wieder in Australien waren, wir waren nach dem Outreach noch 10 Tage in Australien und irgendwie, also es ging immer relativ lange dann abends, weil wir halt 3 Teams waren und dann redet man ganz viel und so und irgendwie haben sich immer alle in meinem Zimmer getroffen, ganz komisch, und dann haben wir mega viel gebetet, auch abends und so und auch für Krankheit. Und dann hatten wir eine, die meinte, ja, jetzt, ich habe voll Rückenschmerzen die ganze Zeit, betet mal für mich. Und dann ging das war so eine 2 Stunden Gebetssession dann am Ende, weil nie was passiert ist und wir halt immer, okay, wir beten weiter, wir beten weiter. Und dann, haben wir gemerkt, also durch verschiedene Sachen sind wir dann irgendwann darauf gekommen, haben dann Kokosnussöl auf ihren Rücken geschmiert und haben dann gemerkt, dass die Wirbelsäule so ein S hat. Und haben halt weitergebetet und dann irgendwann war es 2 Uhr nachts und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt langsam mal ins Bett, wir müssen 6 Uhr aufstehen nächsten Morgen und so. Und dann hatten wir noch den Eindruck, die unsere Leiterin soll für sie beten, weil die auch das Skoliose hatte und davon geheilt wurde. Und dann 2 Tage später ist die Ashley, die krank war, zu der Leiterin gegangen und dann hat die für die gebetet und meinte, ja, der Rücken ist gerade, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Das heißt, die hat gar nicht für die gebetet, das heißt, wir haben für sie gebetet. Und der Rücken ist einfach geheilt worden. Und das war so cool zu sehen, dass sowas wirklich funktioniert. Jetzt nur mal als eine Sache.
Was mich ziemlich berührt hat, ist, wie Gott Leben verändert hat. Wir hatten wirklich Leute, die haben am Anfang so da gestanden, haben nicht mitgemacht. Sie haben gesagt, ja, ich spüre Gott nicht. Und dann in der 7. Woche hatten wir ja einen Sprecher aus Neuseeland gehabt und es hat alles verändert. Menschen konnten sagen, ja, ich kann Gott endlich für mein Leben annehmen, weil ich ihn erfahren habe. Und einfach wie Gott die verschiedenen Menschen einfach auch abgeholt hat. Und was wir dann auch hatten, war, eines Freitags haben wir einfach den ganzen Tag von 8 Uhr morgens bis, okay, es war 1 Uhr nachts, die ganze Zeit, den ganzen Tag Worship gehabt, also Lobpreis. Wir haben Gott angebetet, wir haben diesen, wie heißt das? Tabernakel auf Deutsch. Ach, die Stiftshütte. Haben wir verschiedene Prozesse durchgemacht. Und es war schon nachts und ich wollte einfach nur in mein Bett gehen und dachte so, ja, war jetzt irgendwie, es war eine schöne Zeit, aber ich saß dann da 12 Uhr nachts und dann hat für mich eine gebetet. Und dann ist sie weggegangen und auf einmal habe ich gemerkt, wie etwas auf mich zugekommen ist und ich habe dann auf einmal diese Gegenwart gespürt und dann ist es dann voll in mein Gesicht und ich habe angefangen zu weinen, nicht weil ich traurig war, sondern einfach weil Gott mir ganz persönlich begegnet ist. Und dann hat auch eine Freundin mir gesagt, weißt du, Nadine, was Gott mir in dem Moment gesagt hat, ich verbringe gerade mit meiner Tochter Nadine, und das hat auch mir, meine Beziehung zu Gott alles so verändert, einfach, dass er nahbar ist. Und ja, einfach meine komplette Beziehung zu Gott hat sich geändert und ich lebe mit ihm und meine ganze Kraft kommt aus ihm raus und ja, es war einfach, ja.
Und danke für eure Spontanität. Wer mehr erfahren will, muss mit den zwei einen echten Kaffee trinken nachher und telefonieren, chatten, Zeit verbringen, und ihr habt noch mehr Gelegenheit. Schön, dass ihr wieder da seid, wohlbehalten, dass euch das Kängurufleisch bekommen hat und was ihr sonst so alles an interessanten Dingen erlebt habt. Heilsgeschichtlich, eigentlich zeitgeschichtlich, war es eine sehr ernüchternde Zeit. Das große Eingreifen Gottes, wie es in der Bibel, dem Alten Testament berichtet war, war schon einige Jahrhunderte her. Und seit mehr als 500 Jahren lebten die Menschen unter Fremdherrschaft. Weißt du, was es bedeutet, unter Fremdherrschaft zu sein? Nicht eigenständige Entscheidungen treffen zu können. Ich rede nicht von der Sklaverei in Ägypten, das ja noch weit vorher war. Unter Fremdherrschaft. Du bist zu einem eigenen Land, aber es ist dir doch geraubt. Und zuletzt schon seit über 50 Jahren unter römischer Besatzung. Der ganze Einfluss der Römer, gut, es hat auch Gutes mit sich gebracht. Die Infrastruktur wurde verbessert, es gab Straßen, es gab Möglichkeiten, Handel wurde verbessert. Aber gleichzeitig zu merken, das sind Straßen, die uns nicht gehören, das sind Wege, auf denen wir eigentlich zu Hause sind. Uns wird gesagt, was wir tun dürfen und was nicht. Und zu den römischen Einflüssen über das Leben und auch über ihre Weltanschauung kommen aus dem eigenen Lager einmal die Pharisäer, Theologen, die auf strikte Regelbefolgung pochen. Und sie galten damals wie heute als Heuchler, die Wasser predigen, aber selbst Wein sauften. Und dann die Sadduzäer, die leugneten das Eingreifen Gottes in menschliche Angelegenheiten und auch bestritten, dass es eine Fortdauer der Seele gibt. Aber genau danach sehnten sich doch die Menschen unter dem Volk. Und genau danach sehnen sich die Menschen heute. Einerseits nicht von den Theologen an der Nase herumgeführt zu werden, ja, ihr macht's leider nicht so richtig wie ich, hättet ihr da einfach ein tieferes Verständnis, wie wir es haben. Und die andere, die gesellschaftlich sagen, macht ihr doch nichts vor, das Leben ist so, wie es halt nun mal ist und mit dem Tod ist alles aus. Genau danach sehnen sich die Menschen heute noch, dass es echt ein Eingreifen Gottes in die menschliche Angelegenheiten gibt. Die Hoffnung, Gott hat uns nicht vergessen, Gott hat uns aufgrund unserer Sünde nicht verworfen. Wann kommt endlich der versprochene Retter? Der versprochene Retter, der schon in Genesis 3, Vers 14, 1. Mose, wo Gott hineinspricht und sagt zur Schlange, weil du das getan hast. Die Schlange hat ja die Menschen verführt, von der Frucht zu essen. Weil du das getan hast, sollst du unter allen zahmen und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf dem Bauch kriechen und Staub fressen. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Gleich am Anfang der Bibel, der Mensch sündigt, übertritt das einzige Gebot, das doch so lächerlich einfach war zu halten. Also, wie doof muss man sein, könnte man doch fast meinen. Du hast so einen reich gedeckten Tisch, es ist alles in Ordnung. Und der Mensch sagt, aber vielleicht will mir doch Gott irgendwas vorenthalten, ich muss es doch wenigstens ausprobieren. Was, wenn Gott mir was vorenthält? Und in diese Situation hinein, wo der Mensch dann eigentlich merkt, ich habe gesündigt, ich habe die überdreht, ich habe das einzige Gebot, das Gott mir gegeben hat, übertreten. Was erwarten wir dann? Dass Gott echt mit dem Hammer reinhaut und sagt, ihr seid doch echt solche Luschis, wisst ihr was, vergesst, ich werde eine neue Spezies gründen. Ich mach's mit irgendwelchen Aliens oder so, in einem anderen Stern, anderem System, da werde ich. Nee, er bringt gleich eigentlich eine Hoffnung und eine Botschaft der Rettung und der Wiederherstellung her und sagt, weißt du, es ist so, du Verführer, Ich setze zwischen dir, Verführer, und dem Menschen, setze ich echt Feindschaft. Aber das wird nicht so pauschal gesagt, dir und deinen Nachkommen im Plural, im Mehrzahl, sondern dir und dem Nachkommen der Frau. Und hier zielt es auf eine ganz Person, ganz spezielle Person ab. Und diese Verheißung lag damals schon 4000 Jahre zurück. Und seitdem kamen noch manche Verheißungen dazu. Aber auch viele Ernüchterungen und Entmutigungen. Was war das nicht doch für ein Triumph, als das Volk Israel aus Ägypten heraus aus der Knechtschaft geführt wurde, als sie in ihr Land hineinkamen? Was war das nicht für ein genialer Sieg, als der Tempel Salomos eingeweiht wurde, als Frieden herrschte 40 Jahre lang? Es war eine geniale Zeit. Geniale Zeit. Jetzt könnte doch der Nachkomme Davids wirklich kommen. Und was kommt dann wieder? Abwendung von Gott, wieder zerstreut werden und zum Schluss so schlimm verstreut, dass der Hadrian hieß er, als er den Tempel zerstörte und 50 Jahre später die Juden aus ihrem Land vertrieb, 50 nach Christus den Tempel zerstörte und 180 nach, egal, auf jeden Fall 130 nach Christus die Menschen zerstreute. Von da ab sollte das Land nur noch Palästina heißen, um nicht mehr an die Israeliten zu erinnern. Es hat er verordnet, nicht mehr Israel, sondern Palästina, um von den damals drin lebenden Philister, die zwischenzeitlich mal drin gelebt hat, geschichtlich eine Brücke zu schlagen. Und auf einmal mitten aus dem Nichts nimmt Gott heilsgeschichtliches Handeln auf. Und wir lesen in Lukas 1, Vers 26. Es lohnt sich mit aufzuschlagen, da ich da einige Verse drin vorlese. Lukas 1, Vers 26. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte: Sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr: Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf dem Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel: Aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar. Und nun ist sie bereits im 6. Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete: Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Was für eine krasse Story, was für ein Erlebnis macht da so ein 14-jähriges Mädel, so ungefähr wird bei Maria gewesen sein. Es war damals üblich, relativ zeitig in oder nach der Pubertät zu heiraten. Und wir dürfen da von einem jungen Mädel ausgehen, das echt aufrichtig gläubig war, den Überlieferungen, sich weder von den Pharisäern noch von den Sadduzäern verrückt hat machen lassen, von all den Gesetzen, den Lehren oder diesem plakativen, du lebst nur hier auf der Erde, es geht hier nur um das Einhalten von Regeln, aber danach ist alles eh rum. Das erste Wunder, von dem hier berichtet wird, ist, dass Elisabeth, die von allen als unfruchtbar gegolten hat, schwanger geworden ist. Interessant ist die Formulierung, die später Gabriel damit aufwendet, von der alle sagen, meinten, sie wäre unfruchtbar. Wie ist es doch manchmal, dass wir in einer Situation sind, wo alle von uns meinen, der kriegt's nicht auf die Reihe. Da ist ungeeignet, da ist kein Potenzial da. Bei Elisabeth ist kein Potenzial da. Aber der Bericht beginnt damit, als Elisabeth im 6. Monat schwanger war. Da ist schon was. Gott ist schon im Verborgenen an der Arbeit gewesen. Und dann geht ein Engel zu einem 14-jährigen Mädel, das ja auch juristisch eigentlich gar nicht als glaubwürdig erachtet wird. Und Gabriel erscheint ihr und sagt, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Und jedem von uns wird es wahrscheinlich auch so gehen, dass wir recht erschrocken wären über so einen Gruß und über so eine Gestalt. Und dann erklärt Gabriel, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und das ist so eigentlich genau die Frage, die die Menschen seit diesem ersten Sündenfall eigentlich auf der ganzen Welt beschäftigt, das Handeln bestimmt. Nämlich diese Frage, kann ich Gott irgendwie besänftigen? Gibt's irgendwie Versöhnung? Und wenn wir drauf gucken, was in sämtlichen Weltreligionen Menschen machen, um irgendwie eine Besänftigung der Götter zu bekommen. Indien ist ein Wahnsinn, was es da alles gibt. Wie Bericht Galileo gesehen, weiß nicht, ob das geschönt war, aber auf jeden Fall, die Hindus, die gehen hoch zu einem Krater eines Vulkanes mit sämtlichen Opfertieren, inklusive Ziegen und allem Möglichen, werfen die den Krater runter in der Hoffnung, Gott oder einer der Götter würde sich milde stimmen lassen, und unten stehen die Moslems mit Netzen und fangen alles auf und freuen sich über die Hindus und nehmen das als Segen Gottes in Empfang und gehen damit nach Hause. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. In Indien, Mensch, Frauen lassen sich ihr schönes Haar, indem sie ein Gelöbnis abgeben, rasieren und sind damit völlig okay, dass die Haare aufgekauft werden und in Hollywood sämtlich und für teures Geld wieder als Extensions dran gemacht werden. Und wir wundern uns, wieso die Hollywood-Größen in der einen Woche ganz kurzes Haar haben und nächste Woche dann wieder voll die lange Mähne und bestgestylt sind. Menschen auf der Welt suchen danach, wie finden wir Gnade bei den Göttern? Was müssen wir tun? Und wir Christen sind dann manchmal genauso gefangen in dem, was sollten wir noch alles tun, dass Gott sich doch uns gnädig erweist? Und der Gruß, den Maria bekommt, ist, du hast Gnade bei Gott gefunden. Wieso jetzt die Maria? Was hat sie denn bis dahin geleistet? Hat sie irgendwas geleistet? Sie kann doch nichts geleistet haben. Rein die Beziehung oder das Sehnen und das Gewissen, nach Gott ausgerichtet leben zu wollen. Hab keine Angst, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und das ist doch die große Frage, die uns Menschen betrifft. Gnade bei Gott finden. Wie macht man das? Gnade bei Gott. Wir haben jetzt mitgekriegt, wie der russische Präsident Gnade walten lässt. Und wir fragen uns, inszeniert er jetzt nicht irgendwas? Auch mit dem reichsten Russen ehemals, der 10 Jahre im Gefängnis war, auf einmal begnadigt und frei ist. Und dann sagen die Medien, der traut aber dieser Begnadigung nicht drum, schnell das Land verlassen und raus in Berlin sich aufhalten. Gnade gefunden. Wie erlangen wir Gnade bei Gott? Gabriel sagt, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein. Und das ist interessant, die Konstellation in nur einem Vers steht einmal, er wird groß sein, Sohn des Allerhöchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Also David ist ja nicht der Allerhöchste, das wissen wir. Aber interessant, diese Kombination. Er wird groß sein, Sohn des Allerhöchsten genannt werden und auf dem Thron seines Vaters David setzen. Und für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Hey, diesen Zuspruch zu erfahren und dann mitkriegen. Also die Leute kannten ja schon, zumindest als der Tempel zerstört wurde und als die Israeliten in die ganze Welt zerstreut wurden, kannten die schon den Bericht des Lukas. Und den Christen war schon mal klar, oh, hier ist eigentlich eine Verheißung da und was wir gerade sehen ist, dass Israel komplett zerschlagen wird. Es soll nun nicht mal mehr an dieses Land gedacht werden und es wird von nun an nur noch Palästina genannt. Maria fragt den Engel, wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Und da kommt eigentlich auch ihr Kindliches raus und ihr ganz pragmatisch, wo ich denke, so ein nüchterner, so ein einfältiger Glaube. Klar könnte man so als Zweifel abtun, wie kannst du jetzt der Gott in Frage stellen? Aber sie war mit der Biologie so weit ihr schon vertraut, dass er sagt, eigentlich müsst ihr da vorher noch was geschehen, bevor ich schwanger werde. Wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Und der Engel antwortet, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Und dann, Gott ist doch jemand, der dann einen nicht da im Regen stehen lässt, sondern gibt da nur den Hinweis, guck mal, Gott hat woanders schon gehandelt. Deswegen war es mir auch wichtig, dass ich jetzt noch Rebecca und Nadine schnell nach vorne hole, damit sie uns ja Glauben weckt, Glauben stärkt. Gott hat schon an anderer Stelle gehandelt. Drum erwarte, dass Gott auch bei dir in deiner Situation handeln wird und handeln kann. Und dann ist der geniale Vers, der in Vers 37 steht, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Wisst ihr, das ist spannend. Im Zwiegespräch zwischen mir und Gott, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Zwiegespräch zwischen mir und Gott erkläre ich Gott ganz oft, warum das so nicht geht. Warum eigentlich hier das Handeln doch begrenzt ist. Und wenn ich er wäre, es anders machen würde. Gott, wenn ich du wäre, ich würde Dinge anders machen. Ich würde auch manche Sachen nicht so lange warten lassen. In der Heilung würde ich nicht so lange auf mich warten lassen. Oder würde ich doch manchmal einfach sagen, ja, klar weiß ich so, in dem großen, allumfassenden Plan ist bei Gott nichts unmöglich, aber warum sollte er schon unseren Geschwistern in Babenhausen wohltun wollen? Warum sollte er sie denn hier heilen wollen? Warum sollten wir Gnade bei ihm finden? Gibt's nicht viel bessere Christen als uns, die länger fasten wie wir, die mehr seinen Willen suchen, die, ihr wisst, was man jetzt wieder alles an Anstrengung machen könnte. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und wie gesagt, ich würde den Gott sagen, doch. Und ich immer wieder merke ich das, oder tappe ich mich dabei, Gott, es scheint doch, du scheinst doch begrenzt zu sein in deiner Macht. Und wisst ihr, Gott ist begrenzt in seiner Macht. Ganz einfaches Beispiel. Gott kann nämlich keinen Stein machen, den er nicht hochheben kann. Gott kann keinen Stein schaffen, den er nicht hochheben kann. Das ist nämlich paradox. Entweder kann es eine oder kann es andere, aber er kann nicht beides. Und so gibt's manchmal von uns eine Schublade, eine Denke, wie Gott begrenzt ist in seinem Handeln. Aber Maria, die sagt ja, sie argumentiert nicht, was alles eigentlich geschehen müsste, inklusive, und das stell dir das mal vor, in der Gesellschaft, in der sie drin ist, als Unverheiratete, ohne von einem Mann erkannt zu werden, schwanger zu sein, ist für ein 14-jähriges Mädel eigentlich ein Todesurteil. Eigentlich bedeutet das, oh, jetzt werde ich gerade ganz schön verletzlich und eigentlich muss ich um mein Leben fürchten. Weil damals war es übliche Praxis, so jemanden steinigen zu lassen. Und dann zu sagen, und da denke ich manchmal, wie sind wir hier in unserer westlichen Zivilisation so begrenzt, dass wir sagen, Gott, ich würde ja schon gern wollen, dass du mir handelst, aber bitte so, dass ich nicht zum Außenseiter, ins Abseits gestellt wird oder mir Rufmord entgegengebracht wird. Und wie ging's mir damals? Ich damals bei Braun in Waldürn mich beworben habe, um dort als eine Arbeitsstelle zu bekommen. Da sagte der Personalchef zu mir: Herr Jocham, wir würden Sie schon anstellen, aber ich bitte Sie, dass Sie Ihren Glauben für sich behalten. Das ist die Bedingung. Wer hat ja gesehen in meinem Lebenslauf, dass ich in der Jüngerschaftsschule war. Das ist höchst gefährlich, das im Lebenslauf stehen zu haben. Also bitte, ihr alle, lasst euch ja nicht christlich weiter fortbilden. Das kann negativ im Lebenslauf rüberkommen. Maria geht mit dieser Situation, wir könnten auch sagen, vielleicht hat sie auch gar nicht umrissen, was das ja bedeuten könnte. Aber Maria hat in aller Einfalt kindlich im Glauben gesagt, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Wie ist es doch manchmal wichtig, und ich möchte uns da herausfordern, dass wir immer wieder neu sagen, ich möchte mich dem Willen Gottes beugen. Ich möchte den Willen Gottes so akzeptieren, wie es er vorgesehen hat. Und wir haben uns intensiv am Mittwoch über diesen Gottesdienst unterhalten und über Heilung allgemein unterhalten im Leitungsteam und haben festgestellt, was, wenn Menschen eigentlich nur Heilung wollen, um der Heilung willen, weil sie damit ein besseres Leben haben. Und wenn es denn so nicht eintritt, irgendwann sagen wir, weißt du was, Gott, bei mir hast du es verkackt. Mein Glaube ist weg, ich brauche dich nicht mehr, dann lebe ich ohne dich oder gehe zu einem Schamanen oder sonst irgendwas. Das ist nicht extrem weit hergeholt. Die Sachen kennen wir aus in der Gemeinde Jesu rauf und runter. Und ich weiß nur, wie von meiner Frau, der Onkel, der an Krebs erkrankt war, der anfangs nicht so zu diesen Menschen gehörte, die auch zu den Heilungspredigern in Amerika ging, lebt in Amerika. Und je mehr der Krebs ihn zerfressen hat, doch auf einmal bereit war, auch noch durch Amerika zu chatten, um vielleicht vom einen oder anderen Heilungsprediger noch die Heilung zu erhaschen. Und ich habe echt gemerkt, wie dann jemand am Leben hing. Und ich kann nur zu Gott schreien, hoffen und sagen, Jesus, hoffentlich hat er bis zum Schluss trotzdem treu an dir festgehalten und gesagt, egal ob die Heilung jetzt kommt oder nicht, ich halte an dir fest. Bin ich bereit, bist du bereit zu sagen, ich bin der Diener des Herrn und beuge mich seinem Willen. Alles, was Gott uns zugesagt hat, ist wahr und darf geschehen. Ich bin eigentlich schon über der Zeit. Ich möchte da noch ein paar ermutigende Verse sagen, nennen, die echt wichtig sind, um uns da auch hinzuführen, dass wir Glauben bekommen, dass Gott doch für uns ist. Lukas 18, Vers 26 und 27, ich reiße es jetzt aus dem Kontext heraus. Als die Umstehenden das hörten, es ging darum, ich sage es euch doch kurz, dass Reicher nicht ins Himmelreich kommen kann, da geht's leichter drum, dass ein Kamel durchs Nadelöhr geht. Und als die Umstehenden das hörten, sagten sie, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus antwortete, was menschlich gesehen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Markus 9, Vers 23 und 24, da heißt es, was soll das heißen? Wenn ich kann, fragt Jesus, jemand hat ihn gebeten, du könntest du um Heilung dafür eintreten? Und dann fragt Jesus, was soll das heißen, wenn ich kann, fragt Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Und da rief der Vater, ich glaube, hilf mir, dass ich nicht zweifle. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, sagt es Luther. Und dann möchte ich uns die Regierungserklärung Jesu nochmal vor Augen malen, um dessen auch bewusst zu machen. Was Weihnachten für uns bedeutet, ist nicht, dass wir alle Jahre wieder das Christuskind kommen, das in Nürnberg auf dem Christkindlesmarkt mit goldenen Locken zum Glühwein trinken ermutigt und Lebkuchen essen. Das ist nicht alle Jahre wieder, dass dafür Jesus gekommen ist, sondern Jesus kam in die Welt, um was zu machen. Seine Regierungserklärung steht in Lukas 4, Vers 18, 19, 20 und 21. Da heißt es nämlich, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Gott hat seinen Heiligen Geist, Jesus, zugesprochen. Er hat ihn gesalbt damit, um den Armen eine frohe Botschaft zu verkünden. Gut, wer ist heute hungrig gekommen? Der hat einfach nur wahrscheinlich verschlafen und ist zu spät aufgestanden. Aber trotzdem gibt's genügend arme Menschen, die wirklich nicht wissen, womit sie eigentlich ihren Magen füllen sollen. Auf den Philippinen sind 4 Millionen Menschen obdachlos geworden. Immer wieder halten sie Plakate in die Kameras, nein, we need water, we need food. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen Essen. Welche Perspektive geben wir ihnen? Jesus sagt, er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und er rollt die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogenvorsteher zurück, setzte sich und alle in der Synagoge sahen ihn an, heißt es da. Und er sagte, heute ist dieses Wort vor euren Augen Wirklichkeit geworden. Heute ist dieses Wort Wirklichkeit geworden. Die Frage der Menschheit, wie kann ich Gnade bei Gott finden? Wie können wir Gott irgendwie besänftigen? Ist es so? Nicht durch dein Handeln, nicht durch dein Wir müssten noch viel mehr beten, wir müssten noch viel mehr fasten, wir müssen noch viel mehr Gott vertrauen. Ihm vertrauen. Das nicht, mein Jakobus ist einer, der uns da natürlich auch wiederum wachrüttelt, der sagt, zeig mir durch dein Nichtstun dein Glauben und ich zeig dir durch mein Handeln, durch mein Engagiertsein meinen Glauben. Und dann können wir mal messen, was dran ist. Und dann denke ich, wir wollen nicht jetzt in einen Betwahn und in einen Fastwahn kommen, um für unsere Kranken zu beten. Aber wenn es denn vielleicht irgendwann der Punkt ist, wo Gott uns auch dahin führt zu sagen, Leute, lasst doch mal ein Fasten ausrufen, dann machen wir's. Ich habe gerade gestern mit der Nicole gesprochen. Rudi ist seit Donnerstag wieder im Krankenhaus, wird wohl über Weihnachten in Heidelberg verbringen und es sieht so aus, dass er dringend eine neue Spenderleber braucht. Und er ist also wohl so, hat auch wieder eine Blutvergiftung bekommen, weil es liegt jetzt nicht an der Leber an sich, sondern an den Anschlüssen zur, wie heißt das nächste Organ? Zur Galle, dass die nicht funktionieren und das ist nicht kompatibel. Wir waren diese Woche dran, haben als Älteste und Leitungsteam für ihn gebetet. Und jetzt könnten wir aus der Erfahrung raus sagen, offensichtlich hat's Gott nicht vor. Aber wer sind wir, dass wir nach ein paar Mal beten, hier Gottes Willen beurteilen können und wollen? Wo ich denk, und das war der Einstieg, was das Volk Israel erlebt hat, bis dieser Engel zu Maria kam, da könnte man sagen, offensichtlich hat Gott sein Volk schon lang verlassen, offensichtlich ist da schon lang keine Perspektive. Gott ist tot! Übrigens sagen das manche meiner Starterjungs mit 9 Jahren auch schon, ich denke, wer sagt ihnen das denn? Woher hören sie das denn, dass Gott tot ist? Wo sind die ganzen Sadduzäer, diesen Käse erzählen, die uns ein moralgeprägtes Leben versuchen vorzuzeichnen? Und dann will ich sagen, wenn die Regierungserklärung Jesu damals gegolten hat, dann gilt sie noch heute, dass der Geist des Herrn auf ihm ruhte und er gesalbt wurde, den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Und was macht Jesus mit seinem Heiligen Geist? Was macht Jesus damit? Er beauftragt, andere hinzugehen. Und Lukas 10, Vers 9, und das ist, denke ich, der Appell, mit dem wir auch für Kranke beten wollen. Lukas 10, Vers 9, da sagt Jesus ganz entspannt, Leute, geht in die Städte und Dörfer, in die ich kommen will. Und dann heißt es, heilt die Kranken und sagt dabei, was sollen wir sagen? Das Reich Gottes ist nahe bei euch. Und wisst ihr, warum müsste das gesagt werden? Weil die Leute das nicht mehr als Empfindung hatten. Das Gefühl war eigentlich schon weg. Reich Gottes ist nicht mehr da. Die Römer, die beherrschen uns. Die römische Kultur prägt uns bis heute in unserem heiligen römischen Reich, deutsche Nation, das heißen wir nicht mehr, aber in dieser Gesellschaft regieren offensichtlich, meinen wir, nicht mehr Jesus durch seine Regierungserklärung, sondern Menschen. Weltfrieden wird propagiert. Alle Weihnachtsansprachen vom Bundespräsidenten, von der Bundeskanzlerin, um Neujahr und Weihnachten geht um den Frieden und dass wir alle doch satt sind und es fehlt, ist so wenig da. Aber wir hier in Babenhausen, das Gospelhaus Babenhausen heißt Gospelhaus, weil es eine gute Nachricht gibt. Und was der Auftrag an uns ist, der ist ganz einfach, heilt die Kranken und sagt, das Reich Gottes ist nahe. Das Reich Gottes ist nahe. Und wenn die Leute mich für verrückt halten in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft, und wo sonst wo, dann will ich trotzdem dran festhalten und sagen, wie eine Maria, dir, ich will dein Diener sein, möge alles so geschehen, wie du es gesagt hast. Jesus, wir kommen jetzt echt so vor uns, wir kommen so vor deinen Thron. Und wir haben gesungen den Lobpreis, du hieltest es nicht fest, dem Vater gleich zu sein. Du kamst hierher zu uns auf diese Welt. Ja, den Thron ließt du zurück und du wurdest einfach Mensch, gabst dich aus größter Liebe hin. Du hieltest es nicht fest, Jesus. Jesus, und wir sehen echt Leid, wir sehen Not. Die Erfahrung würde uns jetzt lehren und sagen, vergesst das Ganze. Seid gute Geschichtenerzähler. Guck, dass die Leute ein bisschen Opium durch die Religion erleben, nicht aufmüpfig werden. Nee, es ist nicht dein dein Gedanke von Weihnachten, sondern dein Gedanke ist, dass du den Menschen wohltun möchtest, dass du den Menschen deine Gnade neu zeigen möchtest, dass du deine Liebe offenbar möchtest. Und Jesus, ich bete dich, dass wir in unserer Gemeinde noch viel mehr Menschen haben, die auch wie eine Nadine erlebt, wie du Gott ihr begegnet bist. Und begegne du so uns, jedem Einzelnen, in seiner Not, in seiner Herausforderung. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.